Wir haben in unserer Predigtreihe durch die fünf Bücher Mose, Josua, Richter und auch die beiden Samuel-Bücher gesehen, wie Gott sich ein Volk beruft, es an seinen Ort und unter seine Herrschaft bringt. Heute kommen wir zu 1. Könige 8 und zu der Situation, dass Gottes Gegenwart an einen festen Ort unter seinem Volk einnimmt. Ich habe die Predigt ganz einfach überschrieben. Gott nimmt Wohnung im Tempel und mit einem Untertitel zum Nachdenken: Wird durch dich Gottes neutestamentlicher Tempel seine Gegenwart sichtbar? Behalt die Frage während der Predigt mal im Hinterkopf und wir werden zum Schluss darauf zu sprechen kommen. Gottes Gegenwart, sie bezieht einen Ort für die gemeinsame Anbetung des Volkes Israels und zeigt, dass er auch anderen Menschen aus der Fremde ein Gott sein möchte. Gott möchte angebetet werden, in Wort und in der Tat, weil er der bundesstiftende und der verheißungsbewahrende Gott ist. Und außer ihm gibt es keinen anderen. Und 1. Könige 8 wird die Einweihungsfeier des Tempels, des ersten Tempels, des Tempels Salomos beschrieben. Und da sehen wir, wie es eine tiefe Verbindung gibt, auf der einen Seite zwischen dem Loben, dem Preisen von Gott und dem Gebet an den Gott der Gnade und auf der anderen Seite eine Hingabe, eine Verpflichtung zum Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort. Eins darf nicht von dem anderen getrennt werden, da Gott ein Bekenntnis ohne Tat nicht akzeptiert. Lass uns die ersten 13 Verse aus 1. Könige 8 lesen. Damals versammelte Salomo die Ältesten von Israel und alle Häupter der Stämme, die Fürsten der Vaterhäuser, der Kinder Israels, zum König Salomo nach Jerusalem, um die Bundeslade des Herrn hinaufzubringen aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und alle Männer Israels versammelten sich zum König Salomo am Fest im Monat Etanim, das ist der 7. Monat. Und alle Ältesten von Israel kamen und die Priester trugen die Lade des Herrn und sie brachten die Lade des Herrn hinauf, dazu die Stiftshütte und alle Geräte des Heiligtums, die in dem Zelt waren. Das trugen die Priester und Leviten hinauf. Und der König Salomo und die ganze Gemeinde Israels, die sich zu ihm versammelt hatte, standen mit ihm vor der Lade und opferten Schafe und Rinder, so viele, dass man sie wegen der Menge weder zählen noch berechnen konnte. Und die Priester brachten die Bundeslade des Herrn an ihren Ort, in den Sprachort des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Denn die Cherubim breiteten die Flügel aus über den Ort, wo die Lade stand, und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lang, dass man ihre Spitzen im Heiligtum vor dem Sprachort sehen konnte, aber von außen sah man sie nicht. Und sie blieben dort bis zu diesem Tag. Es war nichts in der Lade als nur die zwei steinernen Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, als der Herr mit den Kindern Israels einen Bund machte, als sie aus dem Land Ägypten gezogen waren. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, so dass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Damals sprach Salomo: Der Herr hat gesagt, er wolle im Dunkeln wohnen. Und nun, ich nun habe ein Haus gebaut als Wohnung für dich, eine Stätte, dass du ewiglich dort bleiben mögest. Salomo hatte einen ganz großen Wunsch. Den Wunsch, den er schon von seinem Vater David mitbekommen hatte, nämlich, dass Gott unter dem Volk wohnt ewiglich. Dieser Wunsch ist sehr schön und er ist auch sehr wichtig für Gott und für das Volk. Aber bei David konnte das nicht in der Form erfüllt werden, weil an Davids Händen Blut klebte. Und deswegen hat Gott dem Salomo das beauftragt. Und Salomo bringt jetzt an diesem speziellen Tag, das muss das Laubhüttenfest gewesen sein, das hier beschrieben wird, mit all den anderen zusammen hinauf nach Jerusalem. Von der Historie her wissen wir ja, dass die Bundeslade einmal missbraucht wurde von Eli und seinen Söhnen, als sie in den Krieg zogen und sie es als Hilfestellung mitgenommen hatten in den Krieg. Da haben die Philister die Lade erbeutet, zu sich nach Hause genommen, aber sie hatten kein Glück. Ihr kennt die Geschichte, wie Gott sich dann groß gezeigt hat und ihre eigenen Götter hat umfallen lassen. So, dann haben die Philister die Lade zurückgebracht. Die kamen dann nach Israel und blieb 20 Jahre in Kirjat Jearim, das ist westlich von Jerusalem. Und als David dann die Lade in die Stadt Davids holen wollte, nachdem er Jerusalem erobert hatte, passierte dieses große Unglück, dass die Ochsen, die den Karren zogen, wo die Lade drauf stand, stolperten und Usa hinzusprang und die Lade halten wollte, dass sie nicht hinunterfällt, dass er von Gott mit dem Tod geschlagen wurde. Das ganze Volk war so bestürzt. Eigentlich wollte er nur was Gutes tun, aber sie mussten verstehen, dass sie Gottes Wort übertreten hatten. Sie durfte nicht angefasst werden. Und so blieb die Lade dann erstmal weiter bei Obed-Edom. Und als David gemerkt hatte, oh, der Obed-Edom, der wird jetzt dadurch, dass die Lade bei ihm auf dem Hof steht, so gesegnet von Gott, hat er gedacht, nee, dann hole ich die mal lieber in meine Stadt. Dann ist Gott bei mir und dann werde ich auch mehr gesegnet. Und dann scheiterte eben der erste Versuch, aber beim zweiten Versuch hat es dann geklappt, hat er sie in seine Stadt geholt, die sogenannte Stadt Davids oder Zion, wie man sie nennt, ist ein Stadtteil von Jerusalem. Und die Geschichte jetzt, erst in 1. Könige 8, ist die, dass Salomo die Bundeslade mit der Stiftshütte und allen Geräten aus der Stadt Davids, aus diesem Stadtteil, den David für sich beansprucht hatte, heraufholen lässt auf den Berg, wo der Tempel gebaut wurde. Doch diesmal achtete er sehr darauf, dass es genau so passiert, wie Gott es wollte, dass der Transport so erfolgte, wie Gott es haben wollte. Nicht auf einem Wagen, der von Ochsen geschleppt wurde, sondern mit Stangen, langen Stangen, die durch die Ösen durchgezogen wurden und die Priester tragen mussten. Deswegen lesen wir in diesem Text auch sehr oft von diesen Stangen. Eigentlich so ein etwas Beiläufiges, aber es war zu diesem Zeitpunkt etwas ganz Wichtiges für das Volk, dass diese Lade mit Stangen getragen wurde. Weil vorher wurde es nicht gemacht und Usa wurde getötet. Jetzt haben sie es richtig gemacht und das war für sie so ein Highlight, dass sogar beschrieben wurde, dass die Stangen da am Teppich rausguckten beim Allerheiligsten oder ja, dass sie auch im Heiligtum zu sehen waren. Diesmal haben sie es richtig gemacht. Und sie haben die Lade dort im Allerheiligsten abgestellt, kommen raus. Und das wird jetzt hier nicht beschrieben, sondern in 2. Chronik 5. Da wird das nochmal aus einer anderen Perspektive ein bisschen deutlicher beschrieben. Als sie rauskamen, die Priester aus dem Haus Gottes, dann haben die Musiker, die Sänger, wie mit einer Stimme perfekt eingeübt, Gott gelobt und gesungen und musiziert. Und als das passierte, da kam Gott mit seiner Herrlichkeit in Form einer Wolke in dieses Haus. Diese Wolke erfüllte den Tempel vollständig. Warum eine Wolke? Warum nicht eine Feuersäule oder ein helles Licht oder sowas? Auch das wiederum war für die Kinder Israel etwas, womit sie Geschichte verbanden. als Gott sie aus Ägypten herausgezogen hat, hat Gott sie mit einer mächtigen Feuersäule und des Nachts mit einer Wolke geführt. Und als dann die Feinde kamen von hinten, die Ägypter, hat Gott sie mit dieser Wolke beschützt, sodass sie einfach nicht durch diese mächtige Wolke durch konnten. Als sie dann am Berg Horeb waren, sprach Gott mit dem Volk Israel aus einer dunklen Wolke, majestätisch, so laut und kräftig, dass das Volk sagte, bitte Mose, rede du mit Gott, wir können es nicht anhören. Das Volk Israel verband aus ihren geschichtlichen Erzählungen eine dunkle große Wolke mit einer Majestät von Gott. Und so zeigte Gott sich jetzt wieder, indem er eine große Wolke auf das Haus und in das Haus kamen ließ, sodass die Priester nicht imstande waren, vor lauter Nebel ihren Dienst zu verrichten. Die Undurchschaubarkeit oder man kann auch sagen, die Souveränität Gottes, die erkennt Salomo auch an, indem er hier sagt, Gott wolle im Dunkeln wohnen. Und deshalb hat er das Allerheiligste, wie auch bei der Stiftshütte, fensterlos gebaut. Das ist die Anspielung an diese große, undurchschaubare Majestät Gottes. Im heutigen Sprachgebrauch würden wir sagen, da ist viel Blackbox. Wir wissen nicht, was alles passiert, aber da ist was unwahrscheinlich Großes. Der große Gott ist da aktiv und das ist das, was Salomo hier anerkennen wollte. Ja, und als Ausdruck unendlicher Dankbarkeit opferte Salomo mit der ganzen Gemeinde Israel so viele Schafe und Rinder, dass man sie nicht zählen konnte. Also es waren einfach zu viele an dem Ort. Also hier ist nicht gemeint, dass es keine mathematische Zahl für diese Menge gab, sondern dass es einfach, sie waren einfach nicht imstande, diesen Zählvorgang durchzuführen. Die Sache war die, dass Gott mit der Bundeslade in sein Haus einzieht. Die Bundeslade, ein sichtbarer Ort der Gegenwart Gottes, ein Zeichen des Bundes Gottes mit seinem Volk, in dem auch die zwei steinernen Bedingungstafeln lagen. Die Bundeslade, ein Ort der Heiligkeit und ein Ort der Sühne, auf dem der Gnadenthron war. An dem wurde ja am Versöhnungstag geopfert, um für die Sünden Sühnung zu erlangen. Also kurz gesagt, ein Ort der Versöhnung mit Gott. Der Ort, an dem Gott seine Gegenwart gezeigt hat. Und diese Bundeslade kommt jetzt in den Tempel. Und Gott bestätigt das mit seiner Wolke. Und zeigt dem ganzen Volk, ich nehme jetzt Wohnung bei euch. Aber diese Wohnung, so herrlich sie auch sein möge, prunkvoll, und wir haben ja letztes Mal schon gehört, wie Salomo diesen Tempel ausgestaltet hat. Es war alles mit Gold beschlagen und überzogen. Es war alles glänzend und äußerst herrlich und schön verziert. Selbst dieser schöne Ort hatte eine große Einschränkung. Das Volk durfte nicht in die Gegenwart Gottes gehen. Das Allerheiligste durfte nur einmal im Jahr der Hohepriester. Daran hat sich auch dadurch nichts geändert. Aber Gott wollte nicht vornehmlich in, wie Georg es sagte, kalten Steinen wohnen. Gott wollte mit seinen Menschen Gemeinschaft haben. Und das war einer der Schritte auf dem Weg dahin, mit seiner Herrlichkeit in das Herz der Menschen einzuziehen. Ich nehme jetzt mal einfach eine finale Enthüllung vorweg. Wenn wir in das Buch Offenbarung schauen, Kapitel 11 und auch in Kapitel 21, da taucht die Bundeslade und auch der Tempel noch einmal auf, aber in Form einer finalen Enthüllung. Nämlich so, dass die Bundeslade, die Gegenwart Gottes, voll anwesend war und der Tempel erstellte das neue Jerusalem dar, die Brautgemeinde Jesu, die einen freien Zutritt zu Gott hat, eine ungehemmte, unbeschränkte Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk. Und auf diesem Weg dahin ist das hier eine wichtige Station der Offenbarung Gottes, als er dem Volk Israel zeigte, ich möchte bei euch wohnen. Und er zog in den Tempel ein. Ich möchte die Frage stellen, wie geht es dir mit der Gegenwart Gottes? Bist du bestrebt, in Gemeinschaft mit Gott zu leben, in der Gegenwart Gottes zu verweilen? Freust du dich über sein Wort, über die Gottesdienstveranstaltungen, über die Predigten, über den Austausch miteinander, über Gottes Wort, über diesen großen und herrlichen Gott? Lass uns zum nächsten Predigtpunkt gehen und die Verse 14 bis 21 lesen. Da geht es um den Segen, den Salomo über das Volk ausspricht. In diesem Kapitel spricht er zweimal einen Segen aus. Das ist hier der erste Segen. Vers 14 bis 21. Und der König wandte sein Angesicht und segnete die ganze Gemeinde Israels, denn die ganze Gemeinde Israels stand da, und er sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der zu meinem Vater David durch seinen Mund geredet und es auch durch seine Hand erfüllt hat, indem er sagte: Seit dem Tag, da ich mein Volk Israel aus Ägypten herausführte, habe ich unter allen Stämmen Israels niemals eine Stadt erwählt, dass mir dort ein Haus gebaut würde, damit mein Name dort wäre. Aber ich habe David erwählt, dass er über mein Volk Israel herrsche. Nun lag es zwar meinem Vater David am Herzen, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus zu bauen, aber der Herr sprach zu meinem Vater David, dass es dir am Herzen lag, meinem Namen ein Haus zu bauen, dass dies dir am Herzen lag, daran hast du wohlgetan. Doch sollst nicht du das Haus bauen, sondern dein Sohn, der aus deinen Lenden hervorgehen wird. Der soll meinem Namen das Haus bauen. Und der Herr hatte sein Wort erfüllt, das er geredet hat. Denn ich bin an die Stelle meines Vaters David getreten und sitze auf dem Thron Israels, wie der Herr geredet hat. Und ich habe dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus gebaut. Und ich habe dort einen Platz zugerichtet für die Lade, in welcher der Bund des Herrn ist, den er mit unseren Vätern gemacht hat, als er sie aus dem Land Ägypten herausführte. Hier sehen wir in Vers 16 beispielsweise, dass Gott schrittweise vorgeht, indem wie er Gemeinschaft aufbaut mit seinem Volk. Als erstes hatte er sich nicht einen Wohnort ausgesucht, sondern er hatte sich das Herz des Königs ausgesucht. Er hatte sich jemanden ausgesucht und auserwählt, der sein Volk in die Gemeinschaft mit Gott führen sollte. Einen König nach seinem Herzen. Und das, was Salomo hier macht, ist, dass er die ganze Zeit von dem Volk Gottes spricht, dass er die ganze Zeit von dem Volk spricht, das Gott erwählt hat. Das werden wir auch in den nächsten Versen sehen. Und wie er ist ständig dabei, diese Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu führen. Er tut genau das, was ihn sein Vater David gelehrt hat, nämlich ein Sprachrohr Gottes hier auf der Erde zu sein, um die Menschen, die Gott ihm anbefohlen hatte, in die Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Und nicht wie ein König, der von Menschen erwählt war, wie Saul beispielsweise, dem es um ganz, ganz andere Werte ging. Salomo segnet das Volk. Er segnet das Volk nach der Fertigstellung des Tempels und ist dabei in guter Tradition, die Gott selbst begonnen hat, als Gott die Schöpfung fertiggestellt hatte. Schöpfung ist ja auch sowas wie ein Tempel Gottes, wo Gottes Ehre und Gottes Herrlichkeit wohnt. Als Gott die Schöpfung fertiggestellt hatte, segnete Gott die Erde. 1. Mose 1,28. Und Mose, als er die Stiftshütte fertiggestellt hatte, segnete er auch das Volk. 2. Mose 39. Und so macht das jetzt auch Salomo. Er hat sich ein Beispiel genommen an denjenigen, die vorher die Herrlichkeitsorte von Gott fertiggestellt hatten, und segnet das Volk. Und er preist in seinem Segen Gott für seine göttliche Befreiung. Immer wieder kommt das zur Sprache: Du hast Israel aus Ägypten herausgeführt. Hier Vers 16 beispielsweise oder auch später in Vers 21. Er preist Gott für seine Treue, dass er seine Versprechen immer hält. Zum Beispiel in den nächsten Versen oder in diesem ganzen Kapitel verweist Salomo 8-mal auf Gottes Zusage an David und dass er sie gehalten hat. Oder auch, dass Gott vorausgesagt hatte, dass der Sohn Davids König werden sollte. Das ist auch mehrfach erwähnt. Er preist Gott dafür, dass er so ein zuverlässiger, echter, lebendiger, aktiver Gott ist. Dass Gott die Aktivitäten der Menschen lenkt. Dass der Tempel beispielsweise nicht von David gebaut wurde, wie er es gerne gewünscht hätte, sondern dass er genau dann gebaut wurde, als es in Gottes Plan passte. Nämlich durch den Sohn Davids, der aus seinen Lenden hervorgehen sollte, durch Salomo. Und er erkennt, wie Gott führt. Er erkennt, wie Gott handelt. Und er preist Gott dafür. Wir sehen also, dass Salomos Segen sich direkt auf Gottes souveränes Handeln bezieht. Und er befiehlt das Volk genau diesem aktiven, zuverlässigen Gott an. Er segnet nicht einfach nur so, dass er sagt, ich segne euch. Sondern er bezieht sich mit seinem Segen ganz konkret auf denjenigen, dem er alle anvertraut, dem er den Segen Gottes anvertraut. Dieser Segen ist ein Akt des Vertrauens auf Gott, ist ein bewusstes sich drunterstellen unter Gott, eine bewusste Hingabe von sich und seinem Volk an die Fürsorge Gottes, an die Treue Gottes. Ja, in Vers 23 lesen wir, O Herr, du Gott Israels, es gibt keinen Gott, der dir gleich wäre, weder oben im Himmel noch unten auf Erden, der du den Bund und die Gnade bewahrst deinen Knechten, die mit ihrem ganzen Herzen vor dir wandeln. Diesem Gott befiehlt er die Menschen an, die er segnet. Schauen wir mal in dein Leben, in mein Leben hinein. Wir möchten doch auch Segen empfangen und andere segnen. Nun, was ist Segen? Segen ist doch das, dass du von Gott befähigt wirst, ihn zu verherrlichen. Und wenn du segnest, dann wünschst du anderen Menschen auch diesen Segen Gottes. Du darfst und du sollst andere Menschen um dich herum segnen. Du darfst ihnen wünschen, dass Gott an ihnen seine Herrlichkeit wirkt, sodass sie im ganz alltäglichen, praktischen Leben Gott loben. Und da fallen alle Dinge des Lebens rein, durch die wir angeregt werden können, Gott zu loben, ihn groß zu machen. Kommen wir zum dritten Punkt der Predigt. Hier geht es dann in den nächsten Versen 22 bis 53, das ist ein längerer Abschnitt, um das Gebet Salomos, das Einweihungsgebet. Manche sagen auch Tempelweihgebet, das in sehr ähnlicher Form Nehemia später spricht, als er die Mauer Israels, in der späteren Verlauf der Geschichte kommen sie ins Exil und irgendwann kommen sie wieder zurück und dann baut Nehemia die Mauer auf und spricht dann ein ähnliches Gebet. Lass uns diese Verse lesen, 22 bis 53. Und Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israels und er breitete seine Hände zum Himmel aus und sprach, O Herr, du Gott Israels, es gibt keinen Gott, der dir gleich wäre, weder oben im Himmel noch unten auf der Erde, der du den Bund und die Gnade bewahrst deinen Knechten, die mit ihrem ganzen Herzen vor dir wandeln, der du deinem Knecht David, meinem Vater, gehalten hast, was du ihm verheißen hast. Du hast es mit deinem Mund geredet. Und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es heute der Fall ist. Und nun, Herr, du Gott Israels, halte doch deinem Knecht David, meinem Vater, was du ihm versprochen hast, als du sagtest, es soll dir nicht fehlen an einem Mann vor meinem Angesicht, der auf dem Thron Israels sitzt, wenn nur deine Söhne ihren Weg bewahren, dass sie vor mir wandeln, wie du vor mir gewandelt bist. Und nun, du Gott Israels, lass doch dein Wort wahr werden, dass du zu deinem Knecht David, meinem Vater, geredet hast. Aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, Die Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zu dem Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, o Herr, mein Gott, dass du hörst auf das Rufen und auf das Gebet, welches dein Knecht heute vor dich bringt. Lass deine Augen Tag und Nacht offen stehen über diesem Haus, über dem Ort, von dem du gesagt hast, mein Name soll dort sein, dass du das Gebet erhörst, das dein Knecht zu dieser Stätte gerichtet betet. So höre doch das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, dass sie zu diesem Ort hinrichten werden. Ja, höre du es an dem Ort deiner Wohnung im Himmel. Und wenn du es hörst, so vergib. Wenn jemand gegen seinen Nächsten sündigt und man erlegt ihm einen Eid auf, den er schwören soll, und er kommt und schwört vor deinem Altar in diesem Haus, so höre du es im Himmel und greife ein und schaffe deinen Knechten Recht, indem du den Schuldigen verurteilst und sein Tun auf sein Haupt zurückfallen lässt, den Gerechten aber rechtfertigst und ihm nach seiner Gerechtigkeit vergiltst. Wenn dein Volk Israel vor dem Feind geschlagen wird, weil sie gegen dich gesündigt haben, und sie kehren wieder zu dir um und bekennen deinen Namen, beten und flehen zu dir in diesem Haus, so höre du es im Himmel und vergib die Sünde deines Volkes Israels und bring sie wieder in das Land, das du ihren Vätern gegeben hast. Wenn der Himmel verschlossen ist und es nicht regnet, weil sie gegen dich gesündigt haben, und sie dann zu diesem Ort hinbeten und deinen Namen bekennen und sich von ihrer Sünde abwenden, weil du sie gedemütigt hast, so höre du es im Himmel und vergib die Sünde deiner Knechte und deines Volkes Israel, indem du sie den guten Weg lehrst, auf dem sie wandeln sollen. Und lass es regnen auf dein Land, das du deinem Volk zum Erbe gegeben hast. Und wenn eine Hungersnot im Land herrscht, wenn die Pest ausbricht, wenn Kornbrand, Vergilben des Getreides, Heuschrecken und Fresser auftreten werden, wenn sein Feind es belagert in den Städten seines Landes, wenn irgendeine Plage, irgendeine Krankheit auftritt, was immer dann irgendein Mensch von deinem ganzen Volk Israel bittet und fleht. Und wenn jeder von ihnen die Plage seines Herzens erkennen wird und sie ihre Hände ausbreiten zu diesem Haus hin, so höre du es im Himmel in deiner Wohnstätte und vergib und greife ein und gib jedem Einzelnen entsprechend allen seinen Wegen, wie du sein Herz erkennst. Denn du allein erkennst das Herz aller Menschenkinder, damit sie dich fürchten alle Tage, solange sie leben in dem Land, das du unseren Vätern gegeben hast. Aber auch wenn ein Fremdling, der nicht zu deinem Volk Israel gehört, aus einem fernen Land kommt, um deines Namens willen, denn sie werden hören von deinem großen Namen und von deiner mächtigen Hand und von deinem ausgestreckten Arm. Und wenn er kommt und zu diesem Haus hin zu beten, so höre du es im Himmel in deiner Wohnstätte und tue alles, was dieser Fremdling dich anruft, damit alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen und dich fürchten wie dein Volk Israel und erfahren, dass dein Name ausgerufen ist über diesem Haus, das ich gebaut habe. Wenn dein Volk in den Krieg auszieht gegen seine Feinde, auf dem Weg, den du sie senden wirst, und sie den Herrn zum Herrn bitten, zu der Stadt gewandt, die du erwählt hast, und zu dem Haus, das ich deinem Namen erbaut habe, so höre du im Himmel ihr Gebet und ihr Flehen und verschaffe ihnen Recht. Wenn sie gegen dich sündigen, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt, und du über sie zornig bist und sie vor dem Feind dahingibst, so dass ihre Bezwinger sie gefangen wegführen in das Land des Feindes, es sei fern oder nah, und sie nehmen es sich zu Herzen in dem Land, in das sie gefangen weggeführt wurden, und sie kehren um und flehen zu dir in dem Land ihrer Gefangenschaft und sprechen, wir haben gesündigt und Unrecht getan und sind gottlos geworden. Wenn sie so zu dir umkehren und mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrer ganzen Seele im Land ihrer Feinde, die sie weggeführt haben, und sie beten zu dir, zu ihrem Land hingewandt, das du ihren Vätern gegeben hast, und zu der Stadt hin, die du erwählt hast, und zu dem Haus hin, das ich deinem Namen gebaut habe, so höre du im Himmel, in deiner Wohnstätte, ihr Gebet und ihr Flehen und verschaffe ihnen Recht und vergib deinem Volk, was sie gegen dich gesündigt haben und alle ihre Übertretungen, die sie gegen dich begangen haben und lasse sie Barmherzigkeit finden bei denen, die sie gefangen weggeführt haben, sodass sie sich über sie erbarmen. Denn sie sind ja dein Volk und dein Erbe, das du aus Ägypten herausgeführt hast, mitten aus dem Eisenschmelzofen. Bis hier erstmal. Salomo ist absolut zuversichtlich, dass Gott sein Gebet erhören wird. Weil Gott einzigartig ist. Er beschreibt es in Vers 23 und 24. Es gibt keinen anderen Gott, der lebt. Nur diesen einen, der sein Wort hält, der seine Versprechen immer wahr macht, der das an seinem Vater David ihm selbst gezeigt hat. Vers 24. Du hast es mit deinem Mund geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es heute der Fall ist. Er hat das erlebt. Das ist keine Sage, das ist kein Märchen, das ist kein Hirngespinst, das ist Realität. Gott lebt, Gott ist im Himmel unendlich groß. Und er stellt sich die Frage, wenn aller Himmel Gott nicht fassen können, wie soll er dann auf die Erde passen? Geschweige denn in ein Gebäude, das er in Jerusalem als Tempel aufgebaut hat. Und deshalb, wir haben es wahrscheinlich alle gemerkt, jedes Mal, wenn er eine Bitte ausspricht, dass Gott hören soll, dann fügt er hinzu, höre du im Himmel in deiner Wohnstätte. Salomo weiß ganz genau, dieser Tempel hier, dass da ist nicht, also Gott passt da nicht vollständig rein. Da ist nur ein Abglanz, nur ein Teil seiner Herrlichkeit sichtbar. Aber Gott selbst wohnt im Himmel. Gott ist so groß, dass ihn das ganze Universum nicht fassen kann. Und weil Salomo darauf vertraut, dass Gott hören wird, weil er Gott ist und nicht einfach nur ein Götze, wendet er sich mit vielen Bitten und Anliegen zu Gott. Wenn wir wüssten, dass wir zum Beispiel mit einem Rentenantrag zum Amt gehen, und es interessiert keinen Menschen, was ich da will, und es gibt keine Stelle in unserer ganzen Republik, die sich überhaupt dafür interessiert, wo sollten wir damit hingehen? Aber wenn wir wissen, genau diese Stelle, dieser Ort, diese Person, dieses Amt ist ansprechbar und kümmert sich drum. Und wir haben es auch schon erlebt. Dann gehen wir voller Zuversicht hin und klären unsere Angelegenheit, Rentenangelegenheit, Arbeitslosigkeit, sonstige Zuschüsse, Grundbuchamt, was auch immer. Weil wir wissen, da ist jemand aktiv und kümmert sich drum. Und so ist es auch mit unseren Anliegen in unserem Leben, die wir zu Gott bringen. Wenn wir nicht wissen, ob Gott wirklich lebt und reagiert, werden wir auch keine Motivation haben, unsere Bitten an ihn zu richten. Und Salomo hat es wie sein Vater David erlebt, dass Gott nicht schweigt, dass Gott am Handeln ist, dass er zuverlässig ist. Und deshalb richtet er voller Vertrauen seine Anliegen hier an Gott. Und in den Versen 28 bis 30 betet er zunächst einmal für sich und das Volk so etwas wie ein Muster. Ja, diese Verse 28 bis 30 sind ähnlich zu werten wie das Vaterunser, das Jesus seinen Jüngern vorgestellt hat als Gebetsmuster. Und wir sehen hier, dass er als erstes in seinem Gebet sich konkret an Gott wendet. Er sagt nicht einfach in die blaue Atmosphäre hinein, was er auf dem Herzen hat, sondern er spricht den Adressaten an. Ganz konkret spricht er Gott an, persönlich und direkt, aus einer Beziehung heraus. Als zweites macht er hier seine Stellung vor Gott ganz klar. Ich spreche nicht zu dir als der König Israel, der dir jetzt was zu sagen hat mit seinem Zepter in der Hand. Nein, ich bete zu dir als dein Knecht. Du hast zu sagen, ich habe zu befolgen. Nicht fordernd, sondern demütig. Und in diesem ganzen Gebet bringt er 8-mal diese Worte bitten oder flehen. Ich bitte oder ich flehe. das ist absolut untertänig. Er anerkennt Gott als die höchste Majestät. Als vierten Punkt in seinem Gebet bittet er Gott um Erhörung der Anliegen von ihm selbst und für das ganze Volk. Er bittet um Erhörung, weil er weiß, Gott hört ihn. Also er bittet nicht darum, dass Gott seine Ohren aufmacht und mal überhaupt seine Stimme hört, sondern dass Gott hört, was er zu sagen hat und darauf reagiert. Er glaubt an den aktiv handelnden Gott. Er kommt mit einem festen Glauben zu Gott. Und als letztes in diesem Versen, Vers 30, sehen wir das, dass er Gott bittet, dass er den Betenden Vergebung schenkt. Ein paar Verse weiter, Vers 46 sagt er, es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Also er weiß, wenn einer aus dem erwählten Volk Gottes zu Gott kommt und betet, dann ist er dennoch ein Sünder. Er ist einer, der Gottes Gnade bedarf, der eigentlich kein Recht hat, sich zu Gott zu nahen. Aber er glaubt an Gottes Gnade und vertraut darauf, dass Gott Vergebung gibt. Und wir sehen hier in diesen ganzen Bereichen, die er hier anführt, das sind ja dann anschließend die Anwendungen aus dem Leben des Volkes Israel und aus seinem Leben. In diesen Anwendungen geht es darum, dass er darum bittet, dass das Volk Israel zu Einsicht kommt. Beziehungsweise, wenn sie zu Einsicht kommen, weil Gott mit ihnen mächtig sprechen musste, dass Gott ihnen gnädig begegnet und ihnen vergibt. Dass Gott sie dann anhört. Aber er bittet auch darum, dass Gott sich groß macht und sich verherrlicht als der erhörende Gott, weil alle Völker um sie herum glauben nur an tote Götzen. Und es ist ein Zeichen sondergleichen, dass hier ein Volk ist, das zu einem Gott betet, der lebt, der reagiert, der agiert, der handelt, der mit seinem Volk in Gemeinschaft ist. Das ist die absolute Ausnahme in dem ganzen Orient. Von all den Menschen, die sie kannten, gab es so etwas nicht. Das ist für Salomo ganz wichtig, darum zu bitten, dass Gott sich groß macht. Wenn einer betet und du wirst hören, werden es die anderen alle mitbekommen. Die anderen Völker werden es mitkriegen, wie du handelst. Und wenn sie dann aus der Fremde kommen, weil sie neugierig sind und auch beten, Gott, dann mach dich groß. Dann höre auf sie. Zeige, dass du lebendig bist. In den Versen 31 und 32, da geht er auf das Thema ein, dass was ist, wenn einer seinem Nachbar Unrecht getan hat und das dann einsieht und dann um Vergebung bittet, dass Gott dann bitte Gnade schenkt. Das ist etwas, worum wir im alltäglichen Leben auch bitten müssen. Weil wir im Umgang miteinander, mit unserem Nachbarn, der jenseits des Zauns wohnt, oder unserem Nachbarn, der auf der anderen Wohnungsseite wohnt, auf der anderen Wandseite, oder mein Nachbar, der ein Bett weiter liegt, egal wie weit wir Nachbarschaft jetzt definieren, es kommt immer wieder vor, dass wir aneinander so handeln, dass wir einander verletzen, dass wir einander Böses antun. Und wir müssen damit zu Gott kommen. Und wir dürfen damit zu Gott kommen. Und Salomo weiß, klar, das wird passieren in seinem Volk. Und Gott, bitte, wenn sie zu dir kommen, zu dir rufen, erhöre sie. Aber eine Sache ist hier, die dürfen wir mitnehmen. Salomo bittet nicht darum, dass Gott ihnen Mut gibt, sich Recht zu verschaffen, sondern er bittet darum, dass Gott eingreift und denjenigen, die Recht haben, Recht verschafft. Dass Gott derjenige ist, der Rache übt und den Schuldigen das gibt, was sie verdient haben. Daraus können wir lernen, dass wir, wenn uns Unrecht getan wird, dass wir Gott ruhig überlassen können, dass er Recht schaffen wird. Wir dürfen uns zu ihm nahen. Er ist der lebendige Gott. Er wird Recht behalten. Du brauchst nicht für dein eigenes Recht vielleicht selbst anfangen zu sündigen, weil du das irgendwie mit gleicher Karte heimzahlen möchtest oder so. Dann in den Versen 33 bis 34, da geht es um die Niederlage gegen die Feinde. Ja, wo es darum geht, dass die, wenn sie einsehen, dass ihre Niederlage den Ursprung darin hat, dass sie gesündigt haben, dass Gott sie zurechtgewiesen hat, ja, da bittet Salomo, dass Gott auch da hört, wenn sie um Vergebung bitten. Und ich möchte auch dir Mut zu sprechen, scheue dich nicht, Buße zu tun, wenn Gott dir durch irgendeine Niederlage in deinem Leben zeigt, dass du dich versündigt hast. Meistens merken wir sowas recht schnell. Scheu dich nicht, Buße zu tun. Wir haben einen Gott, der vergibt. Wir müssen es eigentlich nur eingestehen. In den Versen 35 und 36, da geht es dann um die Gottesreden durch die Natur, dass Gott ja die Souveränität hat über die Natur, dass das Land Gott braucht, um zu gedeihen und Gott auch da manchmal durch Naturkatastrophen spricht und Menschen zeigt, dass sie falsch sind. Und ich denke, daraus können wir ganz einfach lernen, wenn wir mitbekommen, was so alles passiert in der Natur. Dürfen wir wissen, das ist nicht einfach Klimawandel oder sonst etwas, sondern das ist Gott, der spricht. Was auch immer Gott gerade zu sagen hat, wem er gerade was zu sagen hat. Lasst uns ein offenes Ohr haben, mitzukriegen, was Gott zu sagen hat. Vielleicht bist du gerade nicht betroffen, dem Gott das sagen will, aber vielleicht möchte er anderen Menschen was sagen, vielleicht auch dir. Aber lasst uns dafür beten, dass Menschen Gottes Reden erkennen, auch durch seine Reden in Naturkatastrophen. Und dann spricht er in den Versen weiter, Vers 37 bis 40, Dinge an, die für die Menschen, für das Volk Israel sehr leidvoll waren. Sowas wie eine Hungersnot, eine Pest oder sonstige Krankheiten oder was auch immer diese Menschen belasten würde. Herr, wenn sie damit zu dir kommen, dann bitte höre auf sie. Und hier geht es darum, auf der einen Seite zu erkennen, wie Gott redet im Alltag und das, was nicht in Ordnung ist, dafür Buße zu tun. Aber auf der anderen Seite auch ein großes Vertrauen zu entwickeln in den Gott, der der Arzt aller Ärzte ist, der der Fürsorger für alle Menschen ist. Wir können uns noch so sehr abmühen und abquälen von morgens bis abends und nachts nicht schlafen vor lauter Sorge. Es hängt letzten Endes doch alles an dem Segen Gottes. Das Gedeihen hängt am Segen Gottes. Und das gilt es hier anzuerkennen. Und Salomo tut das. Und er bittet für das Volk, wenn sie das auch einsehen, dass Gott dann auf sie hören möge. Damit die Menschen erkennen, dass du Gott bist. Vers 40. Dass sie dich fürchten alle Tage, solange sie leben. Dass sie erkennen, du bist der aktiv handelnde Gott in deinem Volk. Du kennst das Herz der Menschen. Du erkennst das Herz der Menschen. Also nicht nur kennen, sondern auch erkennen. Wir können maximal den Leuten maximal vor den Kopf gucken. Wir interpretieren viel, ja. Wir gucken einander in die Augen und mutmaßen, ob derjenige ehrlich ist oder nicht. Ja, und wenn Eltern in die Augen ihrer Kinder gucken, da haben sie schon ziemlich viel Erfahrung und liegen meistens richtig mit ihrer Einschätzung. Ist so, ja, und ist auch gut so. Aber trotzdem können wir immer nur vor den Kopf gucken und nicht ins Herz. Gott erkennt das Herz. Er erkennt die Gedanken, die Motivation, er weiß alles. Und Salomo erkennt das hier an und möchte, dass Gott auch da sich groß macht indem er mit den Menschen arbeitet, mit den Menschen handelt. Und wenn sie zu Buße kommen, wenn sie zur Umkehr kommen, wenn sie ihn anrufen um Hilfe, dass Gott sich auch ihnen zeigt als der lebendige Gott. Er hat das an seinem Vater David gesehen, er hat das in seinem Leben gesehen und er wünscht es sich, dass auch alle anderen das sehen. Das könnte auch für uns ein sehr schöner Wunsch sein, dass Menschen an uns erkennen, dass Gott lebt. Und dass Menschen auch in ihrem eigenen Leben erkennen, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Und deshalb kommt er zu dem nächsten Punkt in Vers 41 bis Vers 43, dass er sagt, auch wenn ein Fremdling kommt, wenn er von dir gehört hat und er kommt in deine Gegenwart, bitte höre ihn. Mach deinen Namen groß. Und wir sehen, dass Salomo hier schon eine gewisse weltevangelistische Sicht hat, dass er möchte, dass Gottes Name ganz groß gemacht wird und dass Gottes Segen sich nicht nur beschränkt auf nur die, die in Israel wohnen, die von Israel abstammen, sondern dass es darauf ankommt, wer sich in Gottes Gegenwart begibt. Das ist hier schon angelegt und werden wir auch später immer weiter entfaltet sehen in Gottes Wort. Gott wohnt nicht einfach nur in einem Tempel aus Stein. Gott wohnt nicht einfach nur an einem Ort, der Jerusalem heißt. Gott wohnt nicht nur einfach unter einem Volk, das abstammungsmäßig Israel heißt, sondern Gott ist nahe denen, die ihn fürchten. Und das ist hier etwas, was Salomo schon versteht und worum er bittet. Für mich, als ich das gelesen habe, war es ein Dankesanliegen. Ich bin nicht Jude. Das Heil ist auch zu uns gekommen. Jemand hat es weitererzählt und wir dürfen in Gottes Gegenwart treten. Ist das nicht herrlich? In Christus macht es keinen Unterschied mehr, zu welcher Nation man angehört. Kommen wir zu den zwei letzten Anliegen, die er hier vorbringt. Das eine weitere Anliegen ist in Vers 44 und 45. Da geht es darum, wenn Gott sie sendet in einen Krieg gegen andere oder gegen die Feinde und das Volk bitten wird um Hilfe, um Weisheit, um Wegweisung, bitte Gott, dann höre sie. Wir brauchen heutzutage in unserem neutestamentlichen Umfeld nicht mehr ausziehen, bewaffnet gegen irgendwelche anderen Menschen, sondern wie Paulus es den Korinthern sagt, in 2. Korinther 10, ab Vers 4 und 5, sagt er, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt, es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Das ist diese Stelle nach der neuen Genfer Übertragung. Zeigt aber sehr deutlich, dass wir sehr wohl in einem geistlichen Kampf stehen und sehr wohl Gottes Hilfe, genauso wie damals das Volk Israel bei ihren strategischen Kriegsführungen, brauchen. Wir brauchen seine Hilfe, seine Wegweisung. Wer ist dein größter Feind? Dein Ich. Dort ist der menschliche Hochmut. Da ist das Herz, das sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Da ist das, woraus das Böse herausquillt, wo das ganze selbstherrliche Denken ist. Und das alles müssen wir gefangen nehmen mit den geistlichen Waffen unter den Gehorsam Christi. In Christus, da kannst du dein selbstherrliches Denken besiegen. Gott wird dir Sieg verschaffen. Er ist gegenwärtig und er erhört. Ja, und der letzte Punkt, den Salomo hier anführt als konkretes Gebetsanliegen aus dem Alltag des Volkes Israel, sind die Verse 46 bis 51. Da geht es darum, wenn sie den Krieg verlieren und in die Gefangenschaft kommen, weil sie nicht auf Gott gehört haben, und in der Gefangenschaft kommen sie zu der Erkenntnis, dass sie falsch gehandelt haben, dass sie gesündigt haben, dass sie gottlos geworden sind, Gott dann bitte erhöre sie. Wenn sie umkehren mit ihrem ganzen Herz, mit ihrer ganzen Seele im Land ihrer Feinde, die sie weggeführt haben, und sie beten zu dir, dann Vers 49, so höre du sie im Himmel in deiner Wohnstätte, ihr Gebet und ihr Flehen und verschaffe ihnen Recht und vergib deinem Volk, was sie gegen dich gesündigt haben und alle ihre Übertretungen, die sie gegen dich begangen haben. Und lasse du sie Barmherzigkeit finden bei denen, die sie gefangen weggeführt haben, sodass sie sich über sie erbarmen. Hier sieht Salomo prophetisch was sein Volk später hart treffen wird. Mehrfach. Gefangenschaft und Besatzung kommen immer dann zustande, wenn das Volk sich von seinem göttlichen König abwendet, wenn es gottlos wird. Dann übernimmt der Feind die Herrschaft und versklavt sie. Und das betrifft uns heute genauso. Schlag gerne 1. Johannes 1, Vers 6 auf. Da steht's. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist das Prinzip, das Salomo hier verstanden hat. Jetzt die Frage an dich, an uns alle hier. Wie ist das mit unserer Gefolgschaft gegenüber Gott? Bist du noch unter der Sklavenherrschaft des Feindes Gottes, des Weltbeherrschers, der dich verführt und dir vorgaukelt, dass du in deinen Lüsten glücklich werden könntest? Da muss ich sagen, kehre um zu dem wahren König der Schöpfung. Ja, auch wenn du ein Kind Gottes bist und du merkst, dass dich weltliche, irdische, menschliche Dinge gefangen nehmen, dann wende dich davon ab. Und wir haben eine wunderbare Zusage in Jakobus 4, Vers 8, wo es heißt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzens, die ihr geteilten Herzens seid. Das war das Anliegen von Salomo. Wenn sie gottlos werden, sie kommen zurück, dann vergib ihnen bitte. Und er schließt seinen Bitten und sein Flehen damit ab, dass er sich auf Gottes Verheißung beruft, dass Jahwe der Gott seines Volkes sein würde, weshalb er sein Volk ja auch aus Ägypten herausgeführt hat. Ich möchte zum Abschluss dieser Predigt kommen mit den letzten Versen aus Vers 54 bis 61. Und das ist auch ein wunderbarer Segensspruch, den wir uns heute mitnehmen können. Zweite Segnung von Salomo. Und es geschah, als Salomo dieses ganze Gebet und Flehen vor dem Herrn vollendet hatte, da stand er auf von seinem Platz vor dem Altar des Herrn, wo er gekniet hatte, seine Hände zum Himmel gebreitet, und er trat hin und segnete die ganze Gemeinde Israels mit lauter Stimme und sprach: Gepriesen sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben hat, ganz wie er es verheißen hat. Von allen seinen guten Worten, die er durch seinen Knecht Mose geredet hat, ist nicht ein einziges Wort dahingefallen. Der Herr, unser Gott, sei mit uns, wie er mit unseren Vätern gewesen ist. Er verlasse uns nicht und ziehe seine Hände nicht von uns ab. Er wolle unser Herz zu ihm neigen, dass wir in allen seinen Wegen wandeln und seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechte halten, die er unseren Vätern geboten hat. Und mögen diese meine Worte, die ich vor dem Herrn gefleht habe, gegenwärtig sein vor dem Herrn, unserem Gott, bei Tag und bei Nacht. Dass er Recht verschaffe seinem Knecht und Recht seinem Volk Israel, Tag für Tag. Damit alle Völker auf Erden erkennen, dass er der Herr Gott ist und keiner sonst. Euer Herz aber sei ungeteilt mit dem Herrn, unserem Gott, dass ihr in seinen Satzungen wandelt und seine Gebote bewahrt, wie an diesem Tag. Gott ist treu, er bewahrt seinen Bund. Und egal an welchem Punkt der Heilsgeschichte Gott sich offenbart, ob er jetzt zum Beispiel durch das Herausführen aus Ägypten, das Zelt der Begegnung oder die Stiftshütte oder jetzt den Tempel in Jerusalem oder in dem neutestamentlichen Tempel in uns, der Gemeinde Jesu Christi, wo immer er sich offenbart, Gott möchte, dass er angebetet wird. Er möchte zu allen Zeiten, dass Menschen erkennen, dass er der Herr, dass er der Gott ist und keiner sonst. Und jetzt schließe ich mit der Frage, die ich eingangs als Untertitel formuliert hatte. Wie steht es in deinem Leben? Bist du ein Tempel Gottes, ein Ort, in dem Gott durch seinen Heiligen Geist in dir wohnt? Hat Gottes Herrlichkeit Raum in dir, sodass diese Herrlichkeit Gottes in allen deinen Taten hervorstrahlt? Dass alle es sehen, die dich umgeben? Also ich wünsche dir von Herzen, dass dein Herz ungeteilt mit dem Herrn ist. Dass Gott dein Herz zu ihm neigt, damit du in allen seinen Wegen gehst und ganz nach seinem Wort denkst, planst und lebst. Ich möchte euch am Ende der Predigt segnen mit den Worten von Salomo aus Vers 57. Der Herr, unser Gott, sei mit uns, wie er mit unseren Vätern gewesen ist. Er verlasse uns nicht und ziehe seine Hand nicht von uns ab.